Herzlich willkommen bei
Zichtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 289 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Wir reden heute über Sony und zwar gerade zweimal. Zuerst reden wir über die neue Partnerschaft oder eben die einen reden von Übernahme, die anderen reden von Partnerschaft. Sie reden selber von Joint Venture. Genau, der Luca weiss dann doch mehr dazu, auch was Sony selber sagt. Und dann im zweiten Mal, Sony geht zum Netflix. Die haben dort einen Deal gemacht, was so zukünftige Übertragungen anbelangt, wo die, was für Sachen werden laufen. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein kleines Update über ihre neue App, wie die wird aussehen und dort den neuesten Social Media Push oder wie man sich gegen die wehren kann. Und dann die letzten News noch über Ubisoft. Ich nenne es mal Umstrukturierungen. Es geht vor allem um Entlassungen, Studioschliessungen, Gameverschiebungen oder Einstellungen. Genau. Und im Big Screen reden wir über A Night of the Seven Kingdoms, heisst es, oder?
Jawohl.
Kingdoms.
Game of Thrones Spin-off.
Genau, Game of Thrones. Und dann in der Spielecke habe ich noch Death Howl gespielt. Ja, also komm, wir fangen da mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Sony hat bekannt gegeben, dass sie planen, ein Joint Venture mit TCL einzugehen. Und dort geht es darum, dass TCL soll von dem Unternehmen dann 51% haben, Sony noch 49%. Und es betrifft ihre Fernseh-, Entertainment-, Sound-, Branche. Und genau, gibt natürlich viele Befürchtungen, dass jetzt einfach alles nach China abwandert und Sony hat schon ein bisschen interveniert und das versucht jetzt zu beschwichtigen. Genau, was genau ist jetzt da passiert, Luca?
Ja, genau.
Oder genau, passiert?
Genau. Oder was passiert noch? Was passiert noch, muss man ehrlich sagen. Genau, die Geschichte ist ja relativ schnell aus Rand und Band geraten, auch bei uns. Ist plötzlich im Raum gestanden, hey, wenn das Joint Venture entsteht, das heisst mehr oder weniger, Sony gibt das TV-Geschäft ab, Sony dürfte sich zurückziehen. Und am Ende kaufen wir bald alle nur noch TCL-Fernseher mit einem Sony-Logo obendrauf. Und das faktisch ein Lizenzmodell, könnte man so sagen, oder? Wo Sony zwar als Marke noch existiert, aber technisch und strategisch eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Dass das Bild entstanden ist, an dem ist natürlich Sony auch nicht selber ganz unschuldig, weil es hat ja eine offizielle Medienmitteilung gegeben, die genau das gesagt hat, was du gerade gesagt hast am Anfang, dass das Joint Venture entsteht, dass man da nur 51%, also dass 51% von TCL kontrolliert wird, 49% von Sony, und sonst ist halt einfach alles extrem vage und voller so Corporate Language, wie Synergie, Sterne, Bündel, gemeinsame
Wachstum. Es steht halt auch explizit, dass sozusagen das Technische wird TCL übernehmen, also die ganze Pipeline und so, und sie haben da geschrieben, vor allem Distribution und Marketing haben sie das Wort genannt, aber so hat sich dann gelesen, oder?
Also bei 51% ist sie ja auch de facto eine Übernahme, das kann man schon sagen, weißt du? Ja.
Genau. Und darum habe ich auch bei Sony, bei meinen Sony-Kontakten da in der Schweiz nochmal nachgehört und frage, hey, was genau haben die eigentlich konkret wollen sagen? Weil die sind natürlich selber auch ein bisschen verschrocken über das. Sie sagen, nein, ihr habt alles völlig falsch verstanden, das bedeutet es gar nicht. Und ich habe gefragt, ja, was bedeutet es denn? Die Fragen, die ich rausgeschickt habe an Sony, habe ich entsprechend auch, die sind auch weitergeleitet worden bis ganz rauf zum Charlie, wo der TV-Chef, ich sage mal dem TV-Chef oder Head of Home Entertainment, Audio Europe, blablabla, ein riesen Titel, ist Antwort habe ich von ihm leider noch nicht bekommen jetzt zu dem Zeitpunkt vom Podcast, aber ich habe schon recht viele Infos bekommen intern aus Gesprächen mit einer Person, die neu am Thema ist und wahrscheinlich mehr weiß über das, was wir wissen, also von außen, was wir von außen wissen sozusagen, aber trotzdem, ich möchte das nochmal da auch ganz klar sagen, das ist keine offizielle Statement-Version von Sony, das ist nicht offiziell, das ist wirklich einfach so, dass ich sage mal, Flurfunk, blöd gesagt, oder das ist vielleicht fast ein bisschen wieder zu wenig, aber es ist schon, ich möchte einfach gesagt haben, das ist die Version von Sony, von dem, was Sony Schweiz ungefähr weiss, und die wissen wahrscheinlich mehr als wir, und es ist aber nicht offiziell. Also, fangen wir mal mit dem an, was man klar kann sagen. Eben, wir haben noch keinen abgeschlossenen Deal. Sony und TCL wollen eine Firma gründen. Sie wollen ein Joint Venture machen, das ist aber im Moment nur eine Absichtserklärung, das ist noch nicht abgeschlossen, es ist noch nicht unter Dach und Fach, das heisst, es ist sehr viel tatsächlich noch to be defined. Sony, ihre Version ist, wir verkaufen nichts an TCL, wir tun nichts einfach so abgeben. TCL übernimmt nicht einfach alles, sondern es ist wirklich, wir wollen eine neue Firma gründen, die das Home-Entertainment-Geschäft verantworten soll. Das heisst Fernsehen, Audio, das ganze Paket. Und Beteiligung ist 51% TCL, 49% Sony. Formell hat TCL also die Mehrheit und damit eigentlich das Sagen, können wir sagen. Sie sagen aber, wie genau das nachher in der Praxis aussieht, wird jetzt genau in den nächsten Monaten definiert. Das heisst nicht, dass TCL einfach tatsächlich alles entscheiden will oder macht und tut, weil wir haben zwei Firmen mit ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wir haben TCL, wo auf der einen Seite im Massenmarkt sehr, sehr stark ist, weil sie eben die riesige vertikale Lieferkette haben. Sie machen alles selbst vom Panel, vom Prozessor, von dem Plastikteil, von dieser Komponente. Sie bauen halt einfach alles selber. Sie haben ein riesiges Vertriebsnetz über der ganzen Welt. Sie sind der zweitgrößte TV-Hersteller der Welt, nur hinter Samsung. Und das wissen viele gar nicht, weil TCL kennt da keine Sau, aber das sind einfach mal die zweitgrößten TV-Hersteller der Welt. Mm. Und ihre Stärke ist halt wirklich dort, wo der Preis tief ist. Also im Entry- und Midrange-Bereich, dort sind sie sehr stark, nach Umsatzvolumen, im Premium-Bereich nicht. Und Sony ist genau umgekehrt. Sony ist mega stark im Premium-Bereich und nicht sehr gut etabliert im Entry- und Midrange-Bereich, weil sie sehr teuer sind. Und ja, in diesem Joint Venture geht es darum, dass man das irgendwie die Stärken und Schwächen miteinander, dass man davon profitiert und das zusammenbringt.
Sie haben ja jetzt schon Panels, einfach die LCD von TCL, oder?
Ja, genau, eben. Also Sony, das ist ja jetzt schon seit Jahren. Sony baut ja keine eigenen Panels. Sony kauft ja OLED-Panels bei LG, QD-OLED-Panels bei Samsung, LCD-Panels dort, vielleicht bei Samsung, vielleicht bei TCL. Das ist immer alles unter Disclosure. Man weiß ja nie offiziell, von wo was wie kommt, aber es ist ja jetzt schon so, dass Sony eigentlich alles sich zukauft und einfach vor allem den Prozessor im eigenen Haus macht. Und das ist dort, wo Sony mega stark ist. Und das ist auch das, was am entscheidendsten ist an einem Fernseher. Wenn der Panel das Wichtigste wäre, dann würden alle Fernseher gleich aussehen. Aber das ist ja nicht so. Es geht mega darum, wie gehst du mit dem Panel um? Was passiert im Panel drinnen selber? Wie holst du das Maximum aus den Pixeln raus? Wie tust du die Hintergrundlicht, die Mini-LEDs ansteuern? Wie machst du das? Und das ist halt extrem, extrem prozessorabhängig. Und darum, wenn Sony dort stark ist, dann können sie sich leisten, Panels irgendwo anders einzukaufen und trotzdem noch die besten sind auf dem Markt. Auch wenn TCL können sagen, TCL, wir machen unsere eigenen Panels, wir machen unsere eigenen Prozessoren, aber TCL hat scheiß Prozessoren und darum sehen TCL-Fernseher nicht so gut aus wie die anderen Fernseher. Ganz einfach gesagt.
Und was gibt es am Schluss für Fernsehen? Also weißt,
ja,
was kann man jetzt so erwarten? Eher eben so High-End oder eher Low-End? Oder etwas zwischendurch?
Genau, das ist ja eben, das ist jetzt genau das, was to be defined ist. Das, was man bei Sony selber noch nicht, was auch meine Fragen betrifft. Man plant nicht, also die Idee ist jetzt nicht, dass es nur noch Sony-Fernsehen oder nur noch TCL-Fernsehen gibt. Die Frage ist aber, was heisst das jetzt genau für den Endkonsument, wenn er in den Laden reinläuft und wird jetzt quasi eine Idee, ich sage mal so, eine Strategie kann sein, dass man sagt, Sony wird vor allem im Premium-Segment vertreten sein und TCL im Midrange. Oder Sony macht vor allem Laden, TCL verschiebt sich vor allem auf Online. Oder wir lassen beide gleich weiterhin gegeneinander konkurrieren. Auch wenn wir ein Joint Venture haben, wo wir zwei verschiedene Linien herstellen, aber wir dann gleich noch miteinander konkurrieren. Weil,
die Frage ist doch, aber ich meine, die entscheidendere Frage finde ich, und ich weiß nicht, ob Sie dir das beantwortet haben, oder? Aber selber aus Ihrem Kommuniqué heraus heisst das einfach sozusagen, Produktionen macht TCL und sie übernehmen Sony und Bravia den Namen und also man tut sie aufteilen. Und wenn das so wäre, wie sie es schreiben, würde das einfach bedeuten, ein Sony-Fernseher ist einfach neu, kommt einfach wird einfach aus China gemacht und sie machen noch das Marketing. Jetzt einfach frei.
Vielleicht die Entwicklung, oder? Also im
das ist eine Frage. Genau. Machen sie noch die Entwicklung, oder? Da, wo du jetzt gesagt hast, ist die Stärke. Macht sie das noch, oder wird das dann auch
übernommen? Also Sony sagt ganz klar, ja, auf jeden Fall. Also jeder Sony-Fernseher, den du dann in 5 Jahren noch im Laden bekommen hat immer noch, also in 5 Jahren, ich sage jetzt einfach, wo du nächstes Jahr im Laden willst bekommen, wäre immer noch genau so wie jetzt. Also du wirst nicht einen Unterschied merken, da ist jetzt ein Teil aus China gekommen, wo vorher aus Japan. Wahrscheinlich kommt jetzt schon, keine Ahnung, wie viel an einem Sony-Fernseher jetzt schon aus China, aus Japan, von wo auch immer. Weil Sony tut ja jetzt schon alles von verschiedenen Orten einkaufen. Nur in diesem Joint Venture sagen sie quasi, hey, wir tun unsere vertikale Lieferkette viel, viel stärker integrieren, als wir es vielleicht vorher schon gewesen sind. Das gibt uns Zugang zu besseren Einkaufspreisen, das gibt uns Zugang zu konkurrenzfähigeren Preisen für auch andere Bereiche, wo wir bis jetzt Mühe haben. Und TCL sagt vielleicht, hey, wow, geil, wir haben einen Kunden wie Sony, wo unsere Fabriken noch stärker wird auslasten, wo wir noch mehr auf Sicherheit gehen, wo wir noch mehr können sagen, ja, wir haben einen riesen Kunden, wo jetzt nicht bei LG oder Samsung oder jenes da einbestellen und vielleicht können wir sogar noch technologisch uns das eine oder andere abschauen. Unsere Prozessoren sind ja zum Beispiel scheiße, vielleicht können wir dort irgendwie noch. Aber das ist alles auch noch Spekulation. Eben, das wird jetzt noch definiert.
Aber das muss Sinn machen, oder?
Aber das ist so, also Sony versucht das wie so zu erklären, oder? Dass es quasi wie ist, beide wollen voneinander profitieren im Bereich, wo beide im Moment nicht stark sind. Ob das jetzt heisst, also sie sagen, Sony sagt ganz klar, das heisst nicht, dass Sony Fernseher verschwindet. Und das heisst nicht, dass wir jetzt einfach sagen, machen ihr habt unsere Marke, unsere Lizenz, macht den Rest ihr,
nein, wir haltet uns daraus. Aber weißt du, es ist natürlich schon, das klar, wenn man das so drüllt, dann tönt es relativ gut. Also ja,
klar, und das ist ihre Version.
Bessere Einkaufspreise und dafür kommt TCL wahrscheinlich ein paar Chips und ein bisschen Know-how über, oder das macht irgendwo durch wirtschaftlich Sinn. Aber was natürlich dann neu ist, ist, dass bis jetzt Sony halt wie so ein unabhängiger Hersteller war, der quasi sich die Panels eben können dort rauspicken, wo es gerade am besten waren. Einmal bei LG, einmal bei Samsung, einmal bei TCL, ist mal OLED, mal Mini-LED und so. Und dann nachher wie so einfach so ein Flagship können machen mit dem aus ihrer Sicht das beste Panel und dann halt ihre Processing-Pipeline drüber klopfen. Und dann gibt es einen geilen Fernseher. Und jetzt, wenn du natürlich das wie so exklusiv machst, dann kann das schon bedeuten, dass sie in Zukunft halt nur noch TCL-Panels können verbauen. Und das ist dann schon eine rechte Einschränkung, finde ich. Also das
habe ich schon ein bisschen Angst. Es betrifft ja übrigens natürlich nicht nur Fernsehen. Es ist ja auch Soundanlagen und Home Entertainment. Das betrifft ja alles. Aber eben, weißt du, ich finde auch, also weißt, auch wenn es so wäre und TCL noch viel mehr herstellt, also weißt du, wie gesagt, sie sind ja der zweitgrößte im Fernsehbereich. Und wenn sie natürlich das Know-how abgrasen und irgendwann ist nach China verlagert. Ich sage nur, ich habe das Gefühl, das stört die Leute vor allem, weil einfach Sony japanisch und das tut man mit einem anderen Wert in die Waagschale legen, auch wenn es zum Teil nur im Kopf ist. Mhm. Und die Fernseher werden vielleicht trotzdem besser, aber werden vielleicht in Zukunft trotzdem mehr in China hergestellt. Das ist aber gar nicht auszuschliessen. Aber natürlich, aus Sony Sicht würde ich es garantiert so verkauft, wie du erzählt hast, egal wie es kommt.
Absolut, natürlich.
Es ist schon so ein Modell, oder? ist doch bei Dings, so wie bei E-Autos, ist es auch so passiert, oder? Tesla ganz viel
Factories
so gemacht hat in China. Ja, das auch, aber quasi die lokale Industrie aufgebaut hat dort in China und dann China einfach das Know-how genommen hat und BYD aufgebaut hat, also die eigene Marke, und jetzt verdrängt BYD Tesla. Und das ist natürlich da bei all diesen Sachen ein bisschen gleich. Sie holen sich das Know-how und dann verschwindet das dort halt irgendwo und taucht dann plötzlich irgendwo anders wieder auf. Also das ist schon nicht ganz falsch.
Ja klar, Sony wird natürlich immer, also sie werden das alles, also was du vorher gesagt hast, Samuel, ist genau das, was sie mir früher immer gesagt haben, wir sind unabhängig, wir können uns dort die besten Panels holen, wo wir finden, die machen es am besten, und dann tun wir unsere geilen Prozessoren dran an und am Ende hast du den besten, geilsten Fernseher. Wenn du jetzt mit TCL einen Joint Venture machst, bist du natürlich eingeschränkter. Was das dann genau heisst, werden wir sehen. Aber ja, klar, eben, das ist, wie gesagt, Sonys Version, so wie sie es dargestellt haben oder so wie sie gerne Narrative hätten, dass es alles super kommt und dass alles das Geilste ist. Wie es dann in der Praxis genau aussieht, ist natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, was Sony und ich glaube, dadurch ist es schon nicht nur eine Schutzerklärung, sondern das stimmt, glaube schon die Absicht von Sony ist wirklich, dass man zieht sich nicht zurück aus dem TV. Es ist nicht so à la, wir machen jetzt nichts mehr und wir geben jetzt alles ab, sondern man will schon, man ist zwar in einem Joint Venture, aber man baut noch definitiv weiter in Sony-Fernsehen, halt mit gewissen Einschränkungen oder halt mit sehr, sehr starken Partnerschaft zusammen mit TCL, aber was du auf dem Markt sollst bekommen, soll nicht irgendwie einfach ein TCL-Fernseher sein, von A bis Z mehr oder weniger von TCL produziert wurde und am Schluss slappt man noch das Marketing und Branding von Sony Bravia dran und gut ist. Weil ich glaube, das würde Marken auch nicht überleben. Sony,
nein, nein, da glaube ich
muss qualitativ.
Ich würde schon davon ausgehen, wenn die mir haben, dass es über kurz oder lang wandert, sind wir ein bisschen mehr nach China.
Sehr gut
von dem würde ich schon ausgehen. Aber genau, man weiß es nicht. Genau, sie tun es jetzt bis im März, wird das mal, soll das dann gegründet werden und irgendwie 2027, im April, glaube ich, oder so, soll sie dann sozusagen einen Start gehen oder soll sie ja verlaufen, die Firma.
Genau, genau. Also bis alles unter Dach und Fach ist, soll Frühjahr 2026 sein. Ein operativer Start von dieser neuen Struktur ist für 2027 geplant.
Genau. Ja, komm, dann gehen wir gerade weiter zum nächsten Sony-Deal, das mal mit Netflix und ja. Da tönt es vor allem toll für Netflix, obwohl ja, sie blechen ja auch wieder ordentlich für den Deal und es hat generell ganz viele Netflix-News gegeben. Samuel, du hast da uns die wichtigsten rausgesucht.
Genau, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ja, also Sony, ich weiß nicht, ob sie Geld brauchen oder was, aber sie sind wirklich gerade sehr dealfreudig.
Das stimmt.
Netflix allerdings auch, muss man sagen, im Moment. Ja. Passiert gerade ganz viel. Also, was ist da passiert? Es geht eigentlich darum, dass Netflix und Sony einen Deal gemacht haben für alle Produktionen von Sony, also Film und Serie und so weiter. Und sie haben ihren sogenannten Pay-One-Vertrag vertieft. Und zwar so weit, dass jetzt alle Sony-Produktionen, nachdem sie im Kino gelaufen sind und auf DVD erschienen sind, kommen jetzt immer zuerst exklusiv bei Netflix. Das ist jetzt in gewissen Regionen schon ein bisschen der Fall gewesen. Ich glaube zum Beispiel in Deutschland. In der Schweiz aber zum Beispiel noch nicht. Und das gilt jetzt wirklich weltweit neuerdings. Jetzt bei uns hat man zum Beispiel gewisse Sony-Sachen dann, glaub, nur im Pay-TV können schauen. Und das ist so ein bisschen fragmentierter gewesen. Und jetzt holt sich halt Netflix einfach so den ganzen Brocken in die eigene Library. Ne? Es gibt anscheinend, glaube ich, auch ein paar ältere Sony-Filme, wo ein neues Angebot kommen. Jetzt, da weiß man aber noch nicht so genau, welche. Ist ein sehr grosser Deal anscheinend. Also es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber so Variety, das Branchenmagazin, geht von etwa 7 Milliarden aus und das wäre so der grösste solche Vertrag, den sie je gegeben hat. Und es ist eben, ich meine, Netflix kauft sich immer wieder Sachen ein, oder? Und das ist einfach so ein Trend, den man jetzt vielleicht ein bisschen sehen kann, ist, dass sich so die ganze Streaming-Landschaft langsam wieder ein bisschen konsolidiert. Oder jetzt ist ja lange immer so, dass jedes Studio noch seinen eigenen Streaming-Dienst macht, oder Paramount Plus und dies und das. Und du dir alles musst irgendwo zusammensuchen und 10 Abos haben. Und jetzt geht es eher wieder ein bisschen in die andere Richtung, hat man das Gefühl. Eben zum Beispiel jetzt da Netflix und Sony, Disney und Lucasfilm, das ist ja mal irgendwie zusammengegangen, Paramount und Skydance und Warner und Discovery. Und Warner und Discovery könnte jetzt natürlich sein, dass sie eben auch noch zu Netflix kommen demnächst, oder? Mhm. Also da könnte es auch noch mal zusammenlaufen.
Die haben ja gerade noch bekannt, dass sie jetzt einen kompletten Bargeld-Deal machen.
Genau, das haben, das haben wir ja letzte Woche schon.
Aber also es steht alles in Bar, wenn zahlen, hast du es jetzt gesagt?
Aha. Ja, aber das haben wir das haben wir doch schon.
Das haben wir eben noch nicht gewusst. Sie haben schon noch besser. Ich habe es eben gerade heute gelesen, dass es wirklich. Ja. Die Deal war immer schon besser gewesen, rein so von der finanziellen Sicherheit von Netflix, aber jetzt offenbar in Bar. Und ich stelle mir in Bar dann immer so Geldkäufer vor, so ist es dann gleich nicht.
Ja! Nein, das kommst ist
so,
schon. Das
kommst
ist
als Aktionär kommst du das Päckchen heim.
82 Milliarden in Köfferen.
Wären das paar Autos?
Das wäre auch echt viel, ja.
Ja. Nein, das heisst natürlich einfach, dass Netflix vorher ist ja der Deal gewesen, Teil in Cash, in Bar, in Anleihen, was weiß ich, und ein Teil halt in Netflix-Aktien, dass man in Netflix-Aktien bekommt. Nur ist halt der Aktienwert von Netflix, der kann sich natürlich noch ändern und hat sich in den letzten Wochen eher negativ verändert, was natürlich der ganze Deal dann heisst, natürlich ist auch weniger wert. Und jetzt tut man quasi wie das Risiko von diesen Kursschwankungen raus, sagt, du bekommst alles in Cash, aber oder eben Cash, Anführungs- und Schlusszeichen, aber das heisst natürlich auch mehr Risiko für Netflix selber, weil da steht jetzt plötzlich viel mehr auf dem Spiel für sie, viel mehr liquide Mittel, die da aufgenommen werden müssen, fremdfinanziert werden müssen, aus der eigenen Kasse genommen werden muss, als vorher geplant war.
Genau, und da ist die Börse auch wirklich ein bisschen skeptisch, das hat man auch gesehen, sie haben gerade vorgestern einen Earnings Call gehabt, also Quartalszahlen bekannt gegeben, und das ist eigentlich relativ ein gutes Ergebnis gewesen, also sie haben auch den Gewinn übertroffen und so weiter, relativ deutlich. Und trotzdem ist aber die Aktie dann abgesackt um irgendwie 5%. Und wie du gesagt hast, sie läuft jetzt eigentlich schon seit einem halben Jahr nicht gut. Also ist, glaube ich, ziemlich runtergegangen. Sie ist jetzt gerade wieder auf dem Stand von vor etwa einem Jahr. Also hat es ein bisschen Auf- und Abbewegung gegeben. Und eben trotzdem eigentlich gute Ergebnisse. Und es liegt, wie du sagst, halt genau daran spekuliert man. Das ist ja immer, man weiss nicht, was die Leute genau denken, wo die Aktie kaufen und verkaufen. Aber liegt halt daran, dass dann der Forecast, also quasi die Voraussage für die zukünftigen Gewinne, sind eher ein bisschen zurückgegangen wegen all diesen Investitionen und eben auch spezifisch wegen dem Übernahmeangebot von Warner. Und wie du sagst, wenn natürlich jetzt das alles Cash ist, dann ist das eher riskanter, weil man halt ja, muss das Kapital aufnehmen, muss auch Zinsen zahlen dafür und so weiter. Ja, also ich bin mega gespannt, oder, ob sich das am Schluss auszahlt oder nicht, weil sie sind jetzt schon sehr aggressiv, gerade habe ich das Gefühl, Netflix am Investieren. Mhm. Ich denke, das kann schon funktionieren, oder? Weil das ist natürlich das alte Modell, wo sie am Anfang auch schon hatten, du baust da mehr oder weniger das Monopol auf und dann nachher kannst du den Preis ein bisschen agogo erhöhen.
Genau. Das wird sein. Also jetzt sind sie zuerst mal aggressiv investieren und wenn das mit Warner Bros. Und HBO dann tatsächlich passiert, dann glaube ich, wird der Preis, der Abo-Preis, das mal wieder, ich glaube, recht massiv steigen.
Das glaube ich auch.
Der wird er ist ja vorher einmal schon...
Was heisst massiv? 10 Stutz teuer nochmal?
Oder so? Oh, vielleicht sogar noch nicht.
Das ist so viel Geld,
Mann. Wie teuer ist es im Moment? Ich habe kein Abo.
Wenn ich jetzt einfach das teuerste nehme, Premium...
Nein, das ist das Normale.
Das Normale weiss ich gerade nicht auswendig.
20 oder so.
Vielleicht. Das teuerste ist im Moment 27,90. Das ist Jesus. Das Premium mit, ich sage Premium, weil vor allem wegen dem 4K UHD Dolby Vision, wo du nur dort bekommst, wo du in der Standardversion gar nicht bekommst. Und wenn du HBO Max, wo jetzt gerade gestartet ist, wo auch 4K Dolby Vision alles ist, ist 23,90. Also es ist auch das schon teuer. Wenn so Milchbuben, oder wie sagen wir das? Einfach so die Milchbüchli-Rechnung wäre jetzt, okay, wenn ich jetzt beides habe, kann ich ja einfach gerade die 27 plus 23 verlangen.
50 Franken, gerade Zahl.
Oder? Super. Gerade Zahl, 50 Stutz. Oder? Ist immer noch weniger, als wenn du vorher beide Dienste separat abonniert hättest. Jetzt bekommst du beides für weniger Preis, plus auch noch Sony, plus auch noch was du sowieso schon kannst. Und darum, ich sage, 10 Stutz, vielleicht wenn es gut läuft.
Ich denke auch.
Oh, das ist Witz.
Oder die andere Variante, die dann halt vielleicht bei uns ankommt, ist, dass du eben nicht so viel zahlst, sondern einfach Werbung schaust.
Ja.
Das geht nämlich, also das sind ziemlich erfolgreich. Sie haben das ja, bei uns gibt es das glaube ich nicht, oder? Habe ich gemeint. Aber in Deutschland zum Beispiel gibt es das Abo, dass du kannst weniger zahlen, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 8 Euro oder so. Und dafür halt noch Werbung zwischengeschaltet bekommst, so ein bisschen das Modell YouTube, sage ich jetzt mal. Oder wie früher im Fernsehen, oder? Das ist ja so gewesen.
Unerträglich.
Wie?
Ich weiß nicht, wie das schauen kann. Ich finde das unerträglich.
Ja, mein Premium-Abo ist jetzt auch gerade abgelaufen, mein Jahresabo. Und jetzt muss das auch wieder irgendwie mir holen. und ja, voll. Genau, also eben, die Werbung läuft extrem gut. Jetzt haben sie auch bekannt gegeben in den Quartalszahlen, dass sich dort die Einnahmen aus Werbung haben sich verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Auf jetzt irgendwie 1,5 Milliarden von insgesamt 12 Milliarden. Also das ist ein relativ beträchtlicher Anteil schon vom Gewinn, also über 2%. Und sie gehen davon aus, dass es weiter so geht, dass es sich in dem Jahr jetzt nochmal verdoppelt. Es wird also immer wichtiger und das scheint mega gut zu funktionieren. Ich glaube, man unterschätzt auch ein bisschen, wie viel Geld das eben so Werbung wert ist. Oder wenn man ja etwas schaut, wo gratis ist, in Anführungszeichen, und halt einfach mit seiner Aufmerksamkeit zahlt, mit seiner Zeit, wie viel das eigentlich wert ist für einen Werbetreibenden. Und jetzt im nächsten Jahr, wenn es so KI-Tools irgendwie ausrollen, wo dann die Firmen dann können Werbung machen können, die irgendwie dazu zu der Serie passt, die du gerade schaust. So wie es ein bisschen damit verschmelzt. Ja. Da habe ich ganz gemischte Gefühle dazu, muss ich sagen.
Breaking Bad, kommt schon so Kokain-Werbung.
Ja, nein, also, genau.
Ist es nicht Kokain drin, was ist die? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben.
Nein, ich glaube nicht so. Ich habe ja Angst, dass dann, weißt, so in der Serie rein, wie so Product Placement oder so, du merkst es gar nicht, dass sie die Werbung übergeht und weiß nicht, wie bei Podcasts, weißt du, wo dann bei mir jetzt würde quasi etwas einspielen, wo wir redet von irgendeiner Firma, wie toll das ist und wie super das Produkt ist. Aber ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ich glaube, das Beispiel war irgendwie, dass das Produkt dann vor einem Hintergrund von Stranger Things ist oder irgendwie so.
Ja.
Genau. Also, dann können sie natürlich auch das wahrscheinlich wieder teurer verkaufen oder mehr Leute akzeptieren dann so zum Werbung schauen. Ich weiß es nicht.
Ja, und die Leute zahlen für zum Werbung schauen. Das kommt ja noch dazu.
Also, das ist ja das Absurde. Bei YouTube ist es ja wenigstens gratis. Oder? Aber bei Netflix, du zahlst ja gleichzeitig immer noch. Also, es ist nicht einmal, dass du den komplett... Es ist schon verrückt, ja.
Es ist schon krass, was das mit der Psyche des Menschen einfach ausmacht, oder? Die Preisstrategie, wie sie sagt, ich habe einen Preis, der 27,90 ist, der fucking hell ist, aber hey, wenn du nur die Hälfte zahlst, du kannst auch nur die Hälfte zahlen, aber Werbung dafür schauen. Also, und im Kopf hast du das Gefühl, ich bekomme etwas dafür. Also weißt, ich bekomme etwas geschenkt über.
Schnäppchen, aber, hast du das Gefühl, ja.
Genau, aber tatsächlich ist ja der Wert für Netflix, der Umsatz pro Kopf für jemanden, der Werbeversion nimmt tatsächlich grösser als der, der das Premium-Abo zahlt. Also Netflix verdient mehr mit dir, wenn du 15 Stutz zahlst.
Genau.
Und dann die Einnahmen von der Werbung generierst für Netflix, als wenn du das Premium-Abo zahlst. Also das ist verrückt. Es ist crazy.
Das ist mir schon klar. Ich meine, nicht jeder kann sich das leisten. Und dann, ist so. Das Zeug ist immer sehr teuer. Und wenn du es dann halt einfach günstig bekommst für mit Werbung, ja, dann nimmst du es in Kauf. Aber ey, ich kann nicht mehr Werbung schauen. Mach mich so hässlich.
Es hat, der David hat mir über das geschrieben, es hat irgendwie vor einem Jahr so, hat so ein TV gegeben, wo du gratis bekommen hast. Stimmt. Und der hat aber unten dran ein zweites Display gehabt, und du hast müssen laufen lassen. Und dort ist einfach permanent Werbung drauf gelaufen. Und es hat dich irgendwie gefilmt und kontrolliert, dass du das wirklich, weißt, dass du nicht abstellst und so. Also richtig übel. Ja, es ist schon sehr dystopisch.
Ich habe Luca gesagt, ich habe den Running Man, den Alti, noch geschaut. Es ist einfach so krass, wie das die dystopische Zukunft von dort. Es ist gar nicht so lustig zum Schauen, weil wirklich so viel, es ist einfach Realität schon. Aber genau mit der penetranten Werbung und so. Das ist wirklich, was man früher geschaut hat und so, haha, die Zukunft so crazy. Und wirklich so.
Jetzt schaust du, das ist 80er Jahre, oder? Frühe 80er Jahre ist der Film rausgekommen. Und du schaust es jetzt, denkst du, fuck, das ist recht on point.
Ja. Das ist
genau. Und es hat noch ein paar mehr News gegeben, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht mehr auswählen. Sie haben noch irgendeine neue Mobile Interface und so weiter. Und dann glaube ich einen eigenen vertikalen Videofeed machen. Ja. Also so TikTok-mäßig, einfach von Netflix, wo du halt dann so kannst. Ich glaube, einfach so Clips von der Serie halt bekommst, was ja jetzt schon passiert in all diesen Shortform Social Media.
Ja.
Da gibt es ja. Also, ist mir auch schon passiert, gell? Dann gehst du in ein blödes Loch und dann hast du nachher plötzlich 10 Minuten, hast, ich weiß auch nicht, Breaking Bad Clips gescrollt.
Ja.
Weil du es irgendwie schon mal gesehen hast. Du schaust eine ganze Serie in 60 Sekunden Schnipsel. Total dumm.
Ja. Ich meine, und eben, wenn sie es dann wiederum kombinieren, dann dort auch noch mit Werbung, dann lohnt es natürlich dann auch, oder?
Ja, es ist das Grauen.
Ja, das ist wirklich... Doomscrollen, oder die Leute dran hucken, dass du dort scrollst und dann zwischendurch noch ein bisschen Werbung in eine sprenkeln. Disney macht ja das Ganze noch sogar mit AI-Content, wo sie sagen, die Leute dürfen ja selber ihre eigene AI-Videos wahrscheinlich irgendwann mal in der Disney Plus App selber ihre Contents generieren, einschicken, dann wird das kuratiert, ob das taugt oder nicht. Und wenn es einigermaßen taugt, dann wird das auch in den Feed zusammen eingespielt mit den anderen Schnipseln, dass die User wie so noch mehr Grund haben, zum den benutzen. Weil sie sagen, vielleicht kommt noch mein eigenes Stuff, kommt da auch noch rein.
Es ist nicht Doomscroll, es ist dumm. Es ist dumm-scroll.
Es ist doch gerade letzte Woche so, ist doch ein Interview gewesen, irgendwie der Joe Rogan Podcast mit Matt Damon. Und ich habe es nicht gehört, aber ein Schnipsel habe ich noch gut gefunden, wo er mir gesagt hat, ja, eben Netflix verlangt quasi, dass ich weiß nicht, Produzenten, Regisseure die Serie eigentlich dümmer machen, also respektive den Plot 3 oder 4 Mal nochmal explizit im Dialog erklären, weil die Leute gar nicht mehr fähig sind, um etwas konzentriert zu schauen, sondern gleichzeitig noch am Handy halt etwas machen und dann nicht mehr mitkommen. Und
Das ist so.
Schon mal irgendjemand hat das gesagt von diesen Hollywood-Leuten, dass das genauso sagen, dass wir heute... Ich glaube, stimmt, oder ich habe dir, Luca, mal einen Artikel geschickt über genau das Thema, wo sie das eben auch gesagt haben, dass die Serie wird bewusst anders gemacht, weil die Leute nicht die gleiche Aufmerksamkeit können liefern.
Gut, du bist du vor allem ein Prime-Example. Ja, du zockst irgendwie Steam vor dem Unlöschen.
Du bist aber einfach gleich, wenn ich dir das schon weiß.
Die Serie werden jetzt für dich gemacht, Phil.
Grossartig. Komm mal, jetzt nicht
raus. Bei Netflix bist du gut aufgehoben.
Sehr gut. Also kommt dann unsere dritte News, die geht um Ubisoft, das französische Game-Unternehmen. Das ist ja wirklich in den letzten Jahren scheint es nur ein paar abzugehen, auch wenn jetzt das letzte Assassin's Creed Shadows ein Erfolg war. Sie haben ja, glaube vor einem Jahr haben sie eben bekannt gegeben, dass sie wie ein neues Unternehmen gegründet mit ihren populärsten Marken drinnen. Und hat man dort schon gefragt, okay, was... Und dort dann ist mit wie heisst das riesengroße chinesische Unternehmen?
Tencent.
Tencent natürlich, genau. Die haben dort einen grossen Anteil. Genau, und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass zwei Studio zumachen, zahlreiche Entlassungen, also Ubisoft Stockholm und Ubisoft Halifax machen es dicht. Und 6 Games wieder eingestellt. Sie haben nur eins bekannt gegeben, das ist das Prince of Persia Remake, wo wirklich seit Ewigkeiten ist das in der Mache und jetzt ist offenbar eingestellt worden, Sands of Time.
Ah, scheiße, das ist nur gut gefunden.
Ja, ich habe das
Original.
Ja, genau. Darum, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum. Hey. Das ist doch...
Das wäre ja, doch so eins, wo so völlig so No-Brainer, irgendwie alle nostalgische Gefühle dafür. Ja, okay.
Es scheint wirklich einfach, Ubisoft scheint nicht zu wissen, was sie sollen machen und die anderen haben es noch nicht genannt. Sie sagen einfach drei, sagen neue IPs gewesen, eins noch ein Mobile-Game und eben den Rest nennen sie nicht. 7 Spiele haben sie verschoben, die nennen es auch nicht, aber einfach eins von denen sagen am 31. März geplant gewesen und dort hat man gemunkelt, das ist die Assassin's Creed Black Flag, das Remake oder Remaster, ich weiß nicht genau, das soll auch verschoben worden sein. Und sie haben eben auch ihre Prognose, ihre Finanzprognose, haben sie da recht reduziert, um 330 Millionen Euro. Also jetzt sind es 1,5 Milliarden. Also schon massiver
Betrag. Ja, das ist viel, ja. Das ist, was ist das? Das sind 20% oder so, 15-20%. Ja.
Und eben neu sind sie so aufgestellt, dass sie wie auf 5 Creative Houses, nennen sie es, setzen. Also ihre Studios werden neu so angeordnet. Und das Erste ist dann, dass eben das Vantage Studios, das ist das, was sie schon gegründet haben, wo eben Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six drunter ist. Dann das Zweite, dort sind so Shooters, also The Division, Ghost Recon, Splinter Cell. Die Dritte, Live Service, dort gehört For Honor, The Crew, Riders Republic, Skull and Bones dazu. Das Vierte ist Narrative-Driven Games, so Fantasy-Sachen, also Anno gehört auch dazu. Might and Magic, Rayman, Prince of Persia. Und das Letzte ist so Family and Casual, wo dann Just Dance und Uno oder Hasbro gehört ja dort dazu.
Du hast das Gefühl, das machen jetzt einfach nur irgendwie Buchhalter, machen da irgendwelche neue irgendwo aufspalten und machen. Und wahrscheinlich wird dann einfach irgendwie ein Filetstück am Schluss wird dann wahrscheinlich verkauft und der Rest stirbt. Also das ist da meine Prognose.
Sie sind prädestiniert, so wie sie sich jetzt aufstellen. Ja. Oder? Also wirklich, wie du sagst, genau, jetzt kann jeder irgendwie zulangen und ich hätte gerne das oder das.
Also das machst du ja so, das machst du oft so. Ich meine auch bei dem Deal zwischen Warner und Netflix ja, geht in die gleiche Richtung, dass sie eben das Zeug, das eigentlich nicht mehr so läuft, oder sonst ein bisschen absplitten. Und das gute Zeug kannst du halt durchverkaufen und den Rest der Presse ist einfach noch ein bisschen aus wie eine Zitrone. Und dann kommt es irgendwann halt auf den Kompost.
Aber es ist krass, wie es das erfolgreiche Unternehmen wirklich so abgewirtschaftet hat. Also unglaublich. Haben so riesige Marken und dann. Und weißt du, irgendwie hat man das Gefühl, man hat es doch gesehen. Nachdem einfach alles ist so gleich geworden. Alle Games nach der gleichen Form und hast dich gefragt, ja, aber das nutzt sich doch ab. Aber bei Ubisoft hat man es gefunden, nein, Open World, Live Service, das sagen sie auch jetzt, das pushen sie weiter, Live Service, Open World, das ist gut. Ich habe wirklich das Gefühl, man zieht einfach keine Lektionen daraus. Und man hat halt schon oft das Gefühl, es liegt an dieser Führung von dieser Guillemot-Familie. Keine Ahnung, aber gute Anzeichen sind es definitiv nicht.
Ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn halt einfach auf den Gewinn aus bist, also wenn du einfach kurzfristig halt möglichst viel rauspressen willst, dann geht das gut, oder? Und man sieht es jetzt langfristig, irgendwann landet man da, wo es jetzt landet. Ja. Aber ist natürlich klar, was ich meine, für sie ist schlussendlich, die haben jetzt über Jahre und Jahrzehnte natürlich Geld gemacht, wie Heu mit dem. Ja, wenn es am Schluss Bach abgeht, das ist ja denen egal.
Das ist eben so. Die der Familie, die werden ihr das Geld gemacht haben und genau. Die werden zusammen Gewinn können verkaufen und schlussendlich, sie werden ja nicht entlassen. Es hat auch bei The Division, sie haben ja vorher schon rausgekommen, dass es viele Kürzungen gibt, aber The Division 3 ist ja auch in der Mache. Und dort haben sie aber dann eben gesagt, nein, das kommt weiterhin, das wird gut und so. Das wird ja irgendwo in Schweden macht es das. So die Star Wars Outlaws, wo du ja gut gefunden hast, Luca.
Ja, nach dem Patch aber. Nach dem x-ten Patch.
Ich habe das letzte Mal gestartet. Genau, die sind dort immer noch dran. Da kommt, glaube ich, auch noch etwas dieses Jahr. Da munkelt man auch, dass vom ersten soll ein Remake oder irgendwie so kommen. Hat, glaube ich, ein Jubiläum irgendwas. Mhm. Ja, mal schauen, ob dort noch etwas Gescheites dabei rauskommt. Ja, also komm, dann gehen wir doch weiter in den Wechsel im Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Genau, Luca, du hast schon mehr Folgen gesehen. Ich habe eine gesehen von Night of the Seven Kingdoms, das neueste Game of Thrones Spin-off. Ja, schlägt einen ganz anderen Ton an als, ja, würde sagen, die bisherigen Serien.
Ja, genau. A Night of the Seven Kingdoms basiert auf einer der bis jetzt drei erschienenen Novellen von George R. R. Martin, der ja auch die Hauptserie geschrieben hat, natürlich. Und die Novellen, das ist, wie soll ich das erklären? Das sind so drei Kurzgeschichten über den Sir Duncan the Great, wie er später mal heißen wird. Im Moment aber ist er einfach nur der Dank. Und that's it. Er ist ein Heckenritter. Ein Heckenritter ist quasi ein Ritter ohne Lehnsherr. Ein Ritter, der nicht im Dienst von einem spezifischen Lord ist, sondern der durchs Land reist, seine Dienste dort anbietet, wo es ihm selber passt, auch ein bisschen, wo er Geld bekommt, wo er bezahlt wird. Und der schläft halt ab und zu einfach überall unter einem Baum, auf der Wiese oder eben sogar mal auf Hecken. Und darum nennt man die Heckenritter. Und sie sind definitiv keine adlige Figur oder Figuren mit irgendwie mega viel Geld und was weiß ich. Aber der Dank, der hat von seinem alten Meister gelernt, dass das eigentlich fast die ritterlichsten, die Ritter, die den Wert von einem wahren Ritter am meisten verkörpert, weil sie eben selber können auswählen können, wem sie ihre Dienste, ihre Treue anbieten und ja, wie sie die Wert vertreten. Und der Dank, der am Anfang von der Serie, der ist, muss seinen Meister, seinen Ritter eben begraben, weil der gestorben ist. Und kurz vor seinem Tod ist er, der Dank, der vorher sein Knappe war, selber zum Ritter von ihm geschlagen worden. Und jetzt ist der Dank da, alleine mit drei Pferden und überlegt, was soll ich mit meinem Leben jetzt machen? Und er hat halt wirklich gelernt bekommen, ein guter Ritter zu sein, die Ritterlichkeit zu verteidigen, die Schwachen zu verteidigen, einfach ein guter Mensch zu sein. Der Dank selber, er ist gross, er ist wirklich ein riesiger Hühner, aber auch ein bisschen treu doof und wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ab und zu wirklich ein bisschen naiv geht in die Welt rein und bleibt aber bei seinem Wert, dass Ritterlichkeit wichtig ist, auch wenn ihn das die ganze Zeit in Schwierigkeiten bringt, weil wir sind in Westeros und in Westeros haben die Guten einfach meistens immer das Nachsehen. Aber er hält gleich stoisch an seiner Weltansicht fest und geht darum an das Turnier in Aschfurt. Ein Turnier, wo quasi gegeneinander, ich weiß gar nicht, wie heisst das deutsche Wort? Kiostet, wo man sich duelliert.
Jousting.
Wie gibt es das deutsche Wort?
Ja, so gegen aufeinander halt zurennst du mit Lanzen und dann.
Genau, und man versucht sich gegenseitig vom Pferd zu stoßen oder mit diesen Lanzen. Und da gibt es ein grosses Turnier in Aschfurt und das ist halt wie so in der Welt von Westeros ist das eine Art ein riesen Festival, sozusagen ein Burning Man von Westeros, wo alle kommen, alle mit Rang und Namen, alle grosse Häuser, alle bekannte Ritter und alle zeigen sich von ihrer besten Seite dort. Und dann kommt der Dank so in seinen puren Kleidern. Er hat das Schwert von seinem Meister, er kann aber der Gürtel von seinem Meister ist ihm zu klein, weil er so gross ist. Darum hat er es einfach mit Schnür um sich herum gebunden. Und er will dort gerne mitmachen, um seinen Lebensunterhalt verdienen. Weil wenn du deinen ersten Joust gönnst, dann bekommst du das Pferd und die Ausrüstung vom Gegner, den du besiegt hast. Der Gegner kann dir aber, wenn er kann, wieder wie zurückkaufen. Und so würdest du an Gold kommen oder einfach sein Zeug behalten. Gleichzeitig aber, wenn er verliert, passiert ihm das Gleiche. Er, der absolut nichts hat, verliert einfach noch alles, was noch übrig ist. Und ja, das wäre dann so ziemlich das Ende. Also, was auf dem Spiel steht, ist da nicht Königreiche und Weltuntergang und Throne und Zeugs. Und das ist eine ganz einfache Geschichte von einem Mensch, der seinen Lebensunterhalt muss verdienen muss, aber ganz, ganz wichtige Werte hat und sie vertritt und an dem Turnier auch so auftritt und einfach ein guter Mensch wird sie, egal wie verdorben alles um ihn herum ist. Und das ist so herzensgut und so anders als alles, was du von Game of Thrones kennst. Es ist endlich mal wieder eine Figur, wo du einfach gerne zuschaust und wo du willst, dass die Erfolg hat in dieser Welt und wo aber die ganze Zeit einfach einen Tiefschlag nach dem anderen bekommt und trotzdem scheiße geht sie steht wieder auf und haltet an ihrem Ding fest. Vielleicht, weil sie die, eben nicht ganz die intelligente Scherze im Raum ist. Aber es macht huere Spass und es ist halt auch so inszeniert. Also wir haben zum Beispiel so vom Stilmittel her etwas, was man in Game of Thrones noch nie gesehen hat, so kurze, reingeschnittene Flashbacks, so Sekunden, vielleicht wie die, die Scrubs kennen, wenn der JD so eine Tagträumerei hat, oder? Und so kurz, und siehst du dort bei Game of Thrones auch, wie er seinen Meister ins Grab reintut und sagt, du bist ein guter Ritter gewesen und du hast mich gut behandelt, du hast mich nur geschlagen, wenn ich es verdient hatte. Schnitt, dann siehst du, wie ein paar Flatter kassiert. Außer das eine Mal, wo ich es nicht verdient hatte. Und dann siehst du nochmal einen Schnitt, wie er so einen Flatter kassiert. Also der Grimm gerade neben Paris an einem Balken anschlägt. Es ist wirklich anders geschnitten.
Ich finde visuell erinnert an Game of Thrones. Irgendwie der Stil, der ist ähnlich. Mhm. Aber, und eben, dass sie einmal irgendwie von King's Landing redet, aber sonst siehst du sehr wenige Parallelen. Genau, und den Baratheon kommt man davor.
Ja, genau.
Aber ich finde auch sonst, es ist ein ganz anderer Vibe. Es ist so, ja. Ich habe nur die erste Folge gesehen, aber es ist halt so upbeat, weißt, so völlig stressfrei besitzt. Mhm. Also nicht ja. Irgendwie, Game of Thrones ist immer so nervös zum Schauen gewesen. Und das ist
ja, es war so anstrengend gewesen. Ja, so, ich habe jetzt nur die erste Halbfolge geschaut, aber ich habe genau die gleiche Gefühl gehabt, wie du gut
kannst. Der eine Uhr Joke, Game of Thrones Joke aus drin, dann wirklich kurz habe ich gemeint, sorry, läuft da irgendwas Meme drüber?
So ist doch schön. Also ja, ich finde, es hat wie so beides Berechtigung, oder? Das eine ist halt so sehr pathetisch, so yeah. Game of Thrones und mit ganz viel Anti-Hilde und so, und das ist jetzt ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen leichter und ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Es ist ein anderer.
Ich finde es nicht so ernst.
Ja. Es ist auch eine andere Perspektive, von einem wirklich vom gemeinen Volk aus. Wie, was ist eigentlich Westeros für die Menschen, die jetzt nicht in Thronsälen rumlaufen und in ihren schönen Kleidern und wo adlig sind? Weil wir haben in House of the Dragon haben wir natürlich die ganze Targaryen-Dynastie, in Game of Thrones haben wir das Spiel von den Thronen. Und das hat alles seine Berechtigung. Ich finde auch bei A Night of the Seven Kingdoms so schön, irgendwie auch das Budget sehr, sehr, sehr tief gewesen bei dem, weil ja, es ist ein
Spin-off. Du musst keinen Drachen animieren.
Ja, du musst halt keinen Drachen animieren. Du hast halt es geht um kleine Geschichten, um die Menschen und nicht um irgendwie grosse Dinge. Und das tut das irgendwie auch so gut. Ich habe die Novellen habe ich auch gelesen jetzt, natürlich. In Vorbereitung auf diese Reihe habe ich die Novellen gelesen. Die ersten sind in der deutschsprachigen Version 120 Seiten. Also sehr, das hast du
das in einem
ist Buch. Das ist mega für einen George R. R. Martin. Das,
ja, eine Novelle halt.
Eine Novelle halt, oder? Aber es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, wo wirklich eine coole, mega geile Geschichte ist, mit einem bittersüßen Ende. Aber es geht noch weiter. Und ich freue mich, also ich habe die ersten vier Folgen gesehen, ich freue mich aufs Finale und ich freue mich auch, ich hoffe, dass es auch weitergeht, weil es lohnt sich mega dran zu bilden. Die Serie selber hat jetzt nicht das krasseste Tempo. Vielleicht muss ich auch sagen, lohnt sich es fast mehr zu warten, bis ein paar Folgen draußen sind, damit man sie am Stück schauen kann. Weil es ist jetzt nicht so, dass jeder Folge, eine Folge dauert auch nur 30 bis 35 Minuten, dass da irgendwie, keine Ahnung, weiss Gott nicht, was alles passiert. Es ist ein einigermaßen gemächliches Tempo und ich habe die vier Folgen können mehr oder weniger am Stück schauen und das war mega angenehm gewesen zum Schauen. Ich weiss jetzt nicht, wie es ist, wenn du immer nur eine halbe Stunde pro Woche schaust, ob du dann wie immer wieder ein bisschen abhängst und wieder musst reinkommen und dann gerade wieder draußen bist. Darum, es kann sich schon lohnen, noch ein bisschen zu warten und dann das möglichst einem Stück zu schauen, weil die Story, es ist eine Novelle, es ist eine kurze Geschichte und die in einem Zug als Staffel auch zu schauen, ist fast besser als jetzt die anderen Sachen, wo man Game of Thrones, wo man am Anfang 10 Folgen an eine Stunde hatte, wo du da schaust du auch nicht unbedingt einfach 10 Stunden am Stück, oder?
Ja, das ist aber auch gut gewesen, wenn du am Stück geschaut hast, weil es so komplex noch war mit ganz ja. Vielen Handlungssträngen. Oder ist das jetzt da auch so?
Nein.
Es ist einfach ein Handlungsstrang, mehr oder weniger?
Mehr oder weniger ein Handlungsstrang. Es ist wirklich sehr schön. Nicht so cool. Sehr schön. Es ist aber sehr einfach.
Bei Game of Thrones ist es auch mehr, dort ist es immer so, eben so nervös gewesen. Du hast einfach dort auch, das ist so typisch, du musst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich glaube, das ist da jetzt sowieso weniger der Fall, dass mich jetzt einfach auch nicht zerstört, wenn ich das nur eine Woche Erfolg schauen. Wie viel gibt es total? Sechs?
Sechs Folgen. Okay. Sechs Folgen.
Alles geht
ja. Und das ist die erste Novelle?
Genau, das ist die erste. Ja. Aber wie gesagt, das ist so eine kurze Geschichte. Du kannst auch nicht irgendwie, keine Ahnung, weiss der Gucke, was daraus machen. Sechs Folgen, eine halbe Stunde, das ist fast ein verlängerter Film eigentlich. Das lange Führung. Und es gibt eine tolle Geschichte und vielleicht eben, es gibt auch eine coole Szene in Game of Thrones selber. Ich glaube, in der vierten Staffel ist das, wo der Joffrey Baratheon, der Kindskönig da, der Grausame, das ist in der vierten Staffel, wenn ich mich nicht irre, ist er mit dem Jaime Lannister in Königsmund und schaut im Foliant im Buch der Brüder, was quasi so ein Buch ist, wo alle Heldentaten der Mitglieder der Königsgarde reingeschrieben sind. Und es gibt eine Szene, wo er dann anschaut und sagt, oh, Sir Duncan the Great, four pages, must have been a great man.
Genau. Also es ist... und dann nachher kommt doch irgendwie, schlägt er die Seite von Jamie auf, oder? Und ist irgendwie fast nichts drin und so. Richtig. Und dann macht ihn fertig mit dem. Ja.
Genau. Jamie hat eine halb gefüllte Seite im Vergleich, oder? Und das ist so, der Duncan ist nicht einer, der keine Rolle wird spielen in dieser Welt. Er wird eine größere Rolle spielen und auch sein Sidekick, den er in dieser Geschichte, man sagt ja oft die Duncan Egg Bücher, weil er hat ja so einen dann bald selber einen kleinen Bub, einen Knappen an seiner Seite mit einem kahlgeschorenen Kopf, darum nennt er ihn Egg, also Ei.
Also er nennt sich selber so, oder er sagt, er wird so genannt, oder?
Ja. Oder er wird so genannt oder so, und auch der spielt eine größere Rolle in Game of Thrones, und wer die Serie geschaut hat, weiss sogar schon ein bisschen was, aber das sage ich jetzt extra nicht, weil ich glaube, das ist cool, wenn man das in der Serie dann erfährt, was dem seine Rolle ist. Aber theoretisch ist die auch schon gespoilert worden in Game of Thrones.
Weiss nicht mehr, finde ich gut. Also gut, A Knight of the Seven Kingdoms kann man jetzt auf HBO bei uns schauen, oder?
Ja.
Richtig, sehr schön.
Und bis jetzt ist eine Folge draussen, gell?
Eine Folge draussen und es kommt immer bei uns... Genau, wöchentlich. In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt immer die neueste Folge raus.
Sehr schön. Also, dann habe ich noch ein Spiel für euch.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke.
Und das Spiel heisst Death Howl. Es ist ein Indie-Game von The Outer Zone. Das ist so ein kleines Indie-Studio aus Dänemark, aus Kopenhagen. Und es ist noch lustig. Ich habe wieder irgendwie, zuerst noch nie über der Hightail wollen reden, weißt du, die neue Minecraft Roblox Alternative, aber ich habe einfach zu wenig Ahnung von dem. ich kann einfach nicht sagen. Ja. Und das hat mich noch am meisten gepackt. Ich habe es jetzt erst irgendwie 2 Stunden gestern gespielt. Es ist sie nennen es Open World Deck Builder. Es ist so, du siehst es wie so Diablo, also oben Vogelperspektive.
Ja,
genau, so ein bisschen Pixelgrafik. Aber es hat einen richtig geilen Stil. Es ist so eine surreale, mystische Welt. Du bist so eine Jägerin, weißt du, ein bisschen skandinavisch. Ich glaube, sie sagen am Anfang, es ist in Skandinavien. Was ich übrigens mega weird finde, dass die Skandinavier, wo ja, die gibt es ja gar nicht, das Volk eigentlich, wo mir das Gefühl ist, wir bezeichnen sie falscherweise amix so, aber dass sie amix auch sagen, da irgendwo in Skandinavien, in ihren Games. Ja gut, wie auch immer. So einer Welt spielt es jedenfalls und das ist irgendeine Jägerin, die ihren Sohn von den Toten zurückholen will. Also mystisch, mit Tieren, die können reden. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wie so Slay the Spire oder so, die sind so ein bisschen ähnlich, wo du, aber dort tust du auf einer Übersichtskarte, wählst einfach wie so deine nächste Begegnung aus. Weißt du, so, es verästelt sich so, oben ist meistens irgendwo ein Boss und du wählst noch, gehe ich da links, dann komme ich irgendwie, was kann ich nicht, kann ich an einem Camp sitzen und meine Lebens auffüllen oder ich gehe da so gehe kämpfen. Und da laufst du aber einfach, kannst aber auch Karten aufmachen und dann siehst du auch, wo es sozusagen auf dieser Karte Begegnungen hat. Und meistens musst du halt irgendwie 2 Begegnungen machen, bis wieder irgendwo ein Checkpoint kommt, wo du kannst deine Leben auffüllen, oder? Mhm. Und du schaltest wie so die Checkpoints dann frei, wo dann halt wie so eine Souls-like, wenn du dort deine Leben auffüllst, dann sind auch die Gegner wieder dort. Und bei den Kämpfen, du läufst dann hin und du läufst wie auf so ein Raster, so ein Schachbrett hin. Und das ist mal 3x3, mal 4x4 oder manchmal noch grösser. Hat dann noch solche Bäume dazwischen. Also es ist nicht genau perfekt 5x5 oder was auch immer. Oder? Mhm. Und dort hast du, also ich habe jetzt einfach meine Figur, ich weiß nicht, ob du später möglicherweise noch mehr bekommst. Und du hast dann so Karten, die du kannst setzen, oder? Rundenbasierte Kämpfe. Und dann hat es halt irgendwie ein paar Gegner auf diesen Feldern, irgendwelche komischen Frösche, die sich in Stein verwandeln können, oder ein Wildschwein oder eine Eule, solche tierische Monster. Und du spielst dann halt deine Karten, hast verschiedene sozusagen Punkte zur Verfügung. Wenn du läufst, kannst du den Endpunkt und dann hast du irgendwie eine Karte, wo, wenn du deren angreifst, musst du immer noch eine Karte abwerfen. Eine Karte, die zum Beispiel weniger kostet, mehr Karten, als du gespielt hast. Und so setzt du halt dann dein Deck zusammen, weil du kannst dann auch neue Karten bauen, du kannst Totems craften und so. Und was ich vor allem noch interessant finde, wenn du kämpfst, sammelst du Erfahrungspunkte, das ist so einzelne, und du kannst die entweder verwenden, du sammelst auch noch ein paar Ressourcen, wenn du Gegner tötest. Also entweder kannst du die Erfahrungspunkte dann umwandeln, um eine Karte zu bauen, oder du kannst sie an so einem Checkpoint, wo du dein Leben wieder auffüllst, kannst sozusagen investieren in Skillpoints. Das heißt, du musst immer abwägen, ja, willst du jetzt lieber aufleveln oder willst du neue Karten machen. Hey, ja, ich finde, es hat so einen guten Flow. Und ich bin, weißt du, ich schieße es an, zu krass, so Kartendecks zu kombinieren. Aber da scheint es mir nicht so, es kommt so ein Tröpfchen Wein, es hast wieder mal eine neue Karte. Und du hast ja dann schon irgendwie ein Deck von maximal 30 Karten. Also musst du dann schon irgendwann so ein bisschen kombinieren. Aber ja, bis jetzt scheint es mir nicht zu komplex, aber gleich genug Möglichkeiten und eben so gutes Tempo und eben auch nicht zu schwierig. Wenn du eine Begegnung scheiterst, dann tut es automatisch, lässt dich einfach wieder vor die Begegnung an und dann läufst du einfach entweder woanders hin oder probierst es nochmal. Und ja, ist noch wirklich, also ich finde es recht lustig. Es ist, jetzt weiß ich gar nicht, 20 Stutz oder so. Gibt es Steam, also es ist auch im Game Pass drin, so ist auch PlayStation, Xbox. Wirklich recht lustig, wenn er so, eben, so ein Kartenspiel mit so einem recht coolen Vibe sucht, dann kann ich euch Death Howl empfehlen. Jo, also, dann wäre es das schon gewesen mit diesem Podcast.
Wieder mache ich. Darf ich noch kurz etwas ganz Kleines nachschmeißen, was ich vergessen habe zu sagen bei A Night of the Seven Kingdoms. Ich habe ja gesagt, die Novelle hätte eine super Story. Tatsächlich
sagt, Scheiße.
Nein, tatsächlich sagt George R.R. Martin, die erste Novelle sei das Beste, was er je geschrieben hätte. So, das habe ich noch schnell mitgeben.
Okay, jetzt bin ich definitiv hooked. Ich war vorher schon, ehrlich gesagt. Aber ich warte, glaube ich, wirklich, bis alles draußen ist.
Ich glaube, das ist nicht mal so schlecht in dem Fall.
Aber hast du Bücher vorgelesen? Als Buch vorgelesen?
Ja.
Ja, okay, hast du gesagt, ja.
Ja, das habe ich über die Weihnachtstage, bevor es jetzt eben rausgekommen ist, habe ich das gelesen, zum up-to-date sein.
Ich kann eben im Fall jetzt vom Ding davon lesen. Ja, wie heißt der, wo der Goldene Kompass? Wie heißt auf Englisch heißt His Dark Materials?
Ja, genau, ja.
Hat sie auch eine HBO-Serie gegeben. Mhm. Und die Bücher habe ich damals schon gelesen und jetzt habe ich eben erfahren, der hat wie nochmal 3 Bücher geschrieben. Und das erste ist eben ist wie eine Vorgeschichte von diesen 3 bestehenden Büchern und dieser ganzen His Dark Materials-Geschichte.
Philip dann, Pullman heisst
das. Ja, genau, Philip Pullman. genau, ein Buch ist sozusagen vorher und ich glaube, die anderen 2 spielen nachher, was ich noch ein interessantes Konzept finde.
Ah ja.
Also geht wie, erfahrst du ein bisschen von der Lyra am Anfang und jetzt nachher, wie es weitergeht. Vielleicht müssen wir mal Buchempfehlungen machen.
Hey, ja. Neue Channel. Neue Podcast.
Ja, genau, also dann wäre es das gewesen. Dann danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen. Thank you.